Wahrscheinlich hätte Johann Christian Senckenberg einen leichteren Start ins Leben gehabt, wenn schon die Feuerversicherung erfunden gewesen wäre. Sein Vater war zwar ein vermögender Arzt, der in einer Seitenstraße der Zeil ein prächtiges Haus besaß, aber als Senckenberg 12 Jahre alt war, brannte das Haus ab. Das erzählt Professor Wolfgang Clausewitz, der sich bei der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft am besten in der Geschichte auskennt.
Das erste Haus ist ja dann 1719 zerstört worden durch den großen Frankfurter Stadtbrand und bis auf die Grundmauern niedergebrannt, sodass der Vater das Geld, das er gesammelt hatte, um seinen Söhnen das Studium zu finanzieren, diese Finanzen eben benötigte für den Wiederaufbau des Hauses. Und unser Johann Christian, der vorgesehen war als Mediziner und er war der Lieblingssohn des Vaters und immer schon mit dem Vater auch zusammengearbeitet hat, dieser musste jetzt erstmal warten und konnte nicht mit dem Studium beginnen.
Damals gab es zwei Wege zum Arztberuf. Man konnte studieren, wie es heute üblich ist. Aber man konnte auch den Arztberuf sozusagen als Handwerk lernen. Senckenberg lernte wegen der Geldnöte zunächst bei seinem Vater und bei befreundeten Ärzten. Und erst 1730, er war schon 23 Jahre alt, nahm er das Medizinstudium in Halle auf. Unter nicht ganz geklärten Umständen musste er schon anderthalb Jahre später Halle verlassen. Wahrscheinlich wurde er von der Universität verwiesen. Er schlug sich als Leibarzt eines Geheimrats aus Sachsen-Gotha durch, was ihm nicht gefiel, und kehrte nach Frankfurt zurück. Eigentlich war in Frankfurt der Doktorgrad notwendig, um sich beim Sanitätsamt als Arzt registrieren zu lassen. Doch scheint man hier beide Augen zugedrückt zu haben.
Sein älterer Bruder, der Jurist in Göttingen, ermöglichte ihm dann aber den Studienabschluss, und zwar eine Doktorarbeit dort vorzulegen und zu promovieren. Und das gelang ihm auch mit einem sehr lustigen Thema, jedenfalls aus heutiger Sicht, nämlich über die Heilkräfte der Beeren des Maiglöckchens.
Endlich konnte Senckenberg den Doktorgrad führen und sich ordnungsgemäß in Frankfurt als Arzt registrieren lassen. Zwar gibt es danach noch weitere Episoden, in denen er als Leibarzt bei der Gräfin von Daun und beim Landgrafen von Hessen-Homburg gearbeitet hat, doch hielt er es bei Hofe nie lange aus. Senckenberg hat sich eigentlich immer nur eines gewünscht. Er wollte Arzt in Frankfurt sein, am liebsten ein sogenannter Stadtarzt, wie es sein Vater gewesen war. Das meint der Historiker und Kenner der Frankfurter Stadtgeschichte Dr. Thomas Bauer, der die neueste Senckenberg-Biografie vorgelegt hat.
Senckenberg hat viel daran gesetzt, um dieses Amt übertragen zu bekommen. Es gab ja 4 Stadtärzte, Stadtphysici. Er hat 3 Anläufe genommen, also er wurde 2-mal nicht berücksichtigt bei der Wiederbesetzung einer vakanten Stadtarztstelle und hat es aber immer wieder versucht. Und bei aller Kritik, die er an der Stadt Frankfurt geübt hat, hätte er wohl nie auf dieses Amt verzichtet.
Senckenberg hat seit seinem 19. Lebensjahr ausgiebig Tagebuch geführt, sodass wir auch über seine psychische Verfassung informiert sind. Und die kann man in seiner ersten Lebenshälfte nur als depressiv und menschenscheu beschreiben. Das hängt auch mit der Ehe seiner Eltern zusammen, die Vater und Sohn Senckenberg übereinstimmend als katastrophal beurteilen.
Seine Mutter war eine, ja, Xanthippe. Sie war eine Frau, die Menschen durch ihre, und zwar schon den Vater, in einer sehr rücksichtslosen Weise immer wieder angriff, unterdrückte. Dem Sohn riss sie das Herbar aus der Hand und schmiss es aus dem Fenster und er liebte seine Pflanzenwelt und das war sein großes Hobby. Und unser Johann Christian hat seelisch sehr darunter gelitten. Allerdings hat er es aufgefangen dadurch, dass er sich sagte, meine Mutter ist eine kranke Frau. Die ist seelisch krank und wenn sie sich so verhält, dann muss man sie als Kranke behandeln und er hat sie auch bis zu ihrem Tode betreut und behandelt.
Der Senckenberg-Biograf August de Bary, selber ein Arzt, hat bei Senckenbergs Mutter nachträglich eine Schizophrenie diagnostiziert. Wie dem auch sei, Senckenberg war der Meinung, dass seine Mutter keiner Frau als Schwiegermutter zuzumuten war und verzichtete so lange aufs Heiraten, bis seine Mutter gestorben war. Dann heiratete er eine Nachbarin, die er seit Kindheitstagen kannte. Die Ehe erwies sich für ihn als die beste Psychotherapie.
Das ist also wirklich auffällig, seine persönlichen Schwierigkeiten, die ihn da in den ersten Jahren begleitet haben, die dauern ungefähr an bis zu seiner ersten Ehe. Im Alter von 35 Jahren, also sehr spät für die damaligen Verhältnisse, schließt er zum ersten Mal den Bund der Ehe. Und in dieser Zeit ändert sich ja auch seine Perspektive. Also das kann man in den Tagebüchern so ein bisschen nachvollfolgen, dass er vorher oft in sich hineinschaut und eher über seine eigenen Probleme berichtet und danach mehr auch, was um ihn herum passiert, in seinen Blick gerät. Und er dann eben auch sich beginnt zu engagieren für die Mitbürger und dann auch den Stiftungsgedanken zum ersten Mal 1746 im Tagebuch erwähnt. Ja, man könnte sagen, dass sein Leben da ein Ziel dann auch hatte.
So glücklich diese Ehe war, sie dauerte nur ein Jahr, denn seine Frau starb an Kindbettfieber. Senckenberg heiratete sofort wieder, wahrscheinlich damit das Kind eine Mutter hatte, aber auch seine zweite Frau starb, sowie die beiden Kinder aus den zwei Ehen. Eine dritte Ehe, die Senckenberg sehr viel später eingegangen ist, blieb kinderlos. Senckenberg hatte also keine Nachkommen. Aus seiner ersten Ehe hatte er den beträchtlichen Betrag von 30.000 Gulden geerbt. Auch aus seiner zweiten Ehe muss er eine schöne Summe geerbt haben. Jedenfalls gab es Erbstreitigkeiten, die zu seinen Gunsten ausgingen. Vor allem aber florierte seine Praxis. Er war ein so beliebter Arzt, dass Patienten von weit her angereist kamen, um von ihm behandelt zu werden.
Dann kommt hinzu, dass er selber sehr, sehr sparsam war. Er hat gut verdient. Er hat also in etwa 13, 14 Jahren bis 1760 etwa 100.000 Gulden ansparen können. Ansparen, man überlege sich. Also einen Riesenbetrag, den er in dieser relativ kurzen Zeit ansparen konnte. Wobei eben zu bedenken ist, ein Gulden war unglaublich viel Geld. Es sind ja alles sehr billig. Die Lebenshaltungskosten waren außerordentlich niedrig. Auch die Lohnkosten waren außerordentlich niedrig.
Was 100.000 Gulden Mitte des 18. Jahrhunderts wert gewesen sein mögen, ist heute schwierig in Euro auszudrücken. Ein paar maßgefertigte Schuhe kostete zum Beispiel 2 Gulden. Für seinen Wein gab Senckenberg jedes Jahr 16 bis 17 Gulden aus. Die Köchin erhielt einen Jahreslohn von 15 Gulden und hatte außerdem ein Recht auf Geschenke und Biergeld im Wert von weiteren 10,5 Gulden. Ein Vermögen von 100.000 Gulden muss also nach heutigen Maßstäben mehrere Millionen wert gewesen sein, für die es keine Erben gab. Als der siebenjährige Krieg überstanden war, machte Senckenberg sich daran, seine Idee mit der Stiftung zu verwirklichen. 1763 unterzeichnete er den Stiftungsbrief, wonach das Geld der Stadt Frankfurt anvertraut werden sollte. Sein Rechtsanwalt war Mitglied im Rat der Stadt Frankfurt, also in der Stadtregierung.
Es muss auch einen Vorfall gegeben haben, dass ausgerechnet der Rechtsanwalt, der ihn bei der Abfassung des ersten Stiftungsbriefes beraten hat, dann mal in einer lockeren Runde gesagt haben soll, frei formuliert, lasst den erstmal sterben, dann werden wir schon weitersehen, was mit der Stiftung passiert. Und das wurde ihm zugetragen. Und daraufhin hat er die Zusätze zu dem Stiftungsbrief mit seinem Bruder, dem Reichshofrat in Wien, zusammen formuliert und hat dann eben verschiedene Sicherheitsbestimmungen eingebaut. Zum Beispiel hat die Stiftung dann erst auch den Namen bekommen, Dr. Senckenbergsche Stiftung.
Der Rat der Stadt hat lange gezögert, dem Zusatz zum Stiftungsbrief zuzustimmen. Denn in diesem Zusatz zum Stiftungsbrief schloss Senckenberg rigoros jeden Einfluss der Stadt Frankfurt aus. Vor allem aber beschloss Senckenberg, seine Stiftungsidee schon zu Lebzeiten anzugehen, erzählt Wolfgang Clausewitz.
Und so plante er dann um, und zwar im selben Jahr, 1763, das Ganze selbst zu verwirklichen. Sein eigenes Haus, Hasengasse 3, sozusagen zum medizinischen Zentrum zu machen, unten seinen Wohnraum, dann aber Versammlungsraum und die wissenschaftlichen Sammlungen, die er hatte. Er hatte ja eine mineralogische, eine anatomische, eine botanische Sammlung und so weiter und dann eine sehr große Bibliothek, das alles in seinem Haus und dann eben auch die Planung, die Ärzte immer wieder zusammenzurufen und zu schulen.
Der Konflikt mit dem Rat der Stadt Frankfurt bekommt noch eine persönliche Note, denn die Frankfurter kannten unter dem Namen Senckenberg nicht nur den Arzt und Stifter, sondern auch noch einen Johann Erasmus Senckenberg.
Das war der jüngere Bruder, sozusagen das schwarze Schaf der Familie,
erzählt der Senckenberg-Biograf Thomas Bauer. Der Bruder Johann Erasmus Senckenberg war Jurist und er war sogar Mitglied im Rat der Stadt. Johann Erasmus Senckenberg legte sich bald in aller Öffentlichkeit mit seinen Ratskollegen an. Dabei benutzte er ziemlich rüde Methoden, denn er erpresste seine Ratskollegen mit Unterlagen, die er als Anwalt eingesehen hatte. So konnte er sich lange im Rat halten und wurde auch noch geadelt.
so recht er manchmal hatte in den Vorwürfen an die Ratskollegen, was Korruption, Misswirtschaft und so weiter betraf. Er hatte also auch wirklich was auf dem Kerbholz. Offensichtlich hat er eine Dienstmark vergewaltigt. Und in den laufenden Untersuchungen, die dagegen ihn dann aufgenommen worden sind, auch Urkundenfälschung begangen. Und das sind dann die Delikte, die ihm im Endeffekt dann auch so ein bisschen das Genick gebrochen haben. Er wurde dann ja inhaftiert und hat fast 30 Jahre seines Lebens in der Frankfurter Hauptwache dann eingesessen.
Das Verfahren wurde bis zu seinem Tode verschleppt, weil das Urteil auf Todesstrafe hätte lauten müssen. Auch dieser Bruder war überhaupt nicht einverstanden mit den Stiftungsplänen, weil er sich ebenfalls Hoffnungen auf das Vermögen gemacht hatte. Und als Johann Christian Senckenberg einmal krank da niederlag, hat er versucht, ihn für unzurechnungsfähig zu erklären. Der missratene Bruder Johann Erasmus Senckenberg muss dem Frankfurter Stadtgespräch ein reizvolles Kontrastprogramm geliefert haben zu dem angesehenen Arzt und Stifter Johann Christian Senckenberg.
Er selber war ein außerordentlich religiöser Mensch und der alles, auch eben gerade seine Arbeit, von der religiösen Seite her sah. Er sah die Krankheiten als eine Strafe Gottes, aber Gott hat dann gleichzeitig den Ärzten wiederum die Möglichkeit gegeben, diesen armen, gestraften Kranken wieder zu helfen und sie wieder aufzubauen. Eigentlich war das Werk eines Arztes ein religiöses Werk.
Johann Christian Senckenberg war Pietist und ging in seiner Frömmigkeit so weit, dass er es ablehnte, eine Kirche zu besuchen, weil es ihm dort nicht fromm genug zuging. Andererseits scheint ihm seine Religion den inneren Halt gegeben zu haben, um unbeirrt durch diese korrupte Zeit zu kommen. Jedenfalls stellen seine Zeitgenossen immer wieder heraus, dass Johann Christian Senckenberg unbestechlich gewesen sei, was damals etwas Besonderes gewesen sein muss. Auch seine Stiftung fasste Senckenberg als Werk des Glaubens auf, meint Dr. Costa Schopow, heute der Vorsitzende der Administration der Dr. Senckenbergischen Stiftung.
Er hat nicht nur die Stiftung gegründet, er hat ja noch angefangen, die Stiftungsideen in die Wirklichkeit umzusetzen. Und wenn er eben nicht vom Gerüst gefallen wäre, wo er wahrscheinlich in seiner pedantischen Art nachgeguckt hat, ob die auch die richtigen Ziegel benutzt haben oder ob die auch mit ihm richtig abgerechnet haben über die Anzahl der Ziegel, die da verbaut worden wären, hätte er vielleicht auch noch das Bürgerhospital tatsächlich erlebt.
Senckenberg starb 1772, als er eben schnell mal den Glockenturm des von ihm gestifteten Bürgerhospitals anschauen wollte, wobei er vom Gerüst stürzte. Für sich selbst hatte Senckenberg immer eine Obduktion abgelehnt. Weil es sich aber um einen gewaltsamen Tod gehandelt hatte, war er ironischerweise der Erste, der in der Anatomie des von ihm gestifteten Hospitals obduziert wurde. Eigentlich ist Senckenbergs Leben gut dokumentiert. Aber genau das scheint für die Forschung ein Problem zu sein. Der Mann hat viel zu viele Dokumente hinterlassen. Allein das Tagebuch, das Dr. Angela Hausinger in der Universitätsbibliothek verwahrt, umfasst 52 Bände. Diese Quellen sind bis heute nicht systematisch ausgewertet worden, denn Senckenberg hatte auf gut Deutsch eine Sauklaue. Könnte sie jemand entziffern, würde sich manche Episode seines Lebens vielleicht anders darstellen.
Er hat täglich Zettel beschrieben mit den ganz alltäglichsten Dingen, was er gegessen hat, was er getan hat, wann er aufgestanden ist. Leider können wir es heute kaum mehr lesen, weil es in einer unleserlichen Schrift verfasst ist und dazu in einer Mischung aus Deutsch mit Frankfurter Dialekt, lateinischen Einsprengseln und einer ganz spezifischen senckenbergischen Abkürzungsform.
Es würde mich ja wirklich außerordentlich freuen, wenn jemand sich im Senckenberg-Jahr bei uns melden würde und sagen würde, also das interessiert mich doch, ein Frankfurterisch gemischt mit Latein in einer skurrilen Handschrift entziffern und verstehen zu wollen. Das geht letztendlich um den Frankfurter Lateinlehrer, der glaubt, das ist eine Aufgabe für mich. Und wenn es irgendjemanden geben sollte, der daran Interesse hat, er ist herzlich gerne eingeladen, eine Kostprobe zu bekommen und mal zu gucken, ob man diese Sprache von Herrn Senckenberg neu lernen muss oder ob man sie einfach entziffern kann.